Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite wie immer meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und aus Österreich zugeschaltet den Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com formel1.de, Christian Nimmervoll.
Hallo Kevin, hallo Ole, ich freue mich.
Wir haben es erwähnt, in der Sommerpause wird hier keine Pause gemacht bei Starting Grid. Nicht auf meinsportradio.de, nicht bei uns. Nein, wir bieten euch genialen Inhalt und ich habe es gepostet auf unserem Facebook-Kanal. Ja, immer mal draufschauen, Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Dort uns folgen, abonnieren und dann immer die neuesten Informationen erhalten, was so bei uns abgeht. Wir haben heute einen besonderen Gast. Und dieser besondere Gast, ja, der ist so besonders. Also ich glaube, wenn wir ihn jetzt einfach mal die ersten paar Worte sprechen lassen, dann werdet ihr hören, wer es ist. Hallo, lieber Gast.
Hallo, grüß euch aus Österreich, da ist der Alex Christian. Ich freue mich sehr, dass ich zugeschaltet bin und ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe wirklich einige honorige Gäste aus der Formel 1 bei mir.
Sehr gut, wir haben also eine Konferenzschaltung der besonderen Art heute. Alex Christian, ihr kennt ihn, er ist Kabarettist, er ist Parodist, er ist Moderator, Journalist. Ja, und Alex, wer sitzt bei dir, wer ist gerade da?
Also ich habe Heinz Brüller hier bei mir, Gerhard Berger und Niki Lauda.
Dann will ich einfach mal sagen, Herr Lauda, wenn ich Sie gerade hier habe, wie ist es mit der Performance aktuell von Mercedes in der Formel 1? Wie zufrieden sind Sie?
Das ist einfach zu beantworten. Wir müssen natürlich nach diesem Ungarn-Debakel schauen, dass wir wieder besser werden. Das heißt, wir müssen competitive performen. Der nächste Grand Prix ist in Spa, das heißt, jetzt haben wir ein bisschen Summer Break und da müssen wir die Autos wieder nach vorne bringen. Das heißt, der Hamilton und der Bottas müssen auf 1 und 2 fahren, weil das allen interessiert mich immer relativ wenig.
Jetzt würde ich natürlich Sie fragen, wie gefällt Ihnen das Wasser in Spa? Ist ja sehr lecker, ne?
Ja, das ist interessant. Aber man muss trotzdem schauen, dass man die Waffeln dort kostet, weil in Spa, in Belgien, sind bekannt für diese herrlichen Waffeln. Und ich werde natürlich schauen, dass wir die Ferrari-Fahrer da ein bisschen abfüttern, dass sie ein Zusatzgewicht im Auto haben und ein bisschen schwerer sind. Keine gute Performance, die liefern können in Belgien.
Wie sieht es aktuell mit der Fahrerpaarung aus? Lewis Hamilton ist ja viel unterwegs in der Welt, wenn kein Formel-1-Rennen stattfindet. Jetzt ist ja Sommerpause, jetzt ist es ja okay. Valtteri Bottas ist nach unseren Informationen täglich in der Sauna in seiner finnischen Heimat. Wer von den beiden ist eigentlich cooler?
Also wer von den beiden cooler ist, interessiert mich aber relativ wenig. Aber natürlich ist der Postler, der Bottas, ist ein Finne. Das heißt, die sind von Haus aus schon einmal cooler, weil, das sieht man auch beim Räikkönen, der Räikkönen ist ein Ferrari-Fahrer. Und trotzdem ist ja, wenn der ein Interview gibt, glaubt man, der ist eingeschlafen. Also ich glaube, dass der Bottas cooler ist als der Hamilton, weil der Hamilton herumrennt wie ein Gangster-Rapper. Und das passt natürlich zu einem Formel 1-Fahrer nicht, aber solange er seine Performance abliefert, ist mir das wurscht, wie der ausschaut.
Wie ist es denn aktuell mit der Lage für die kommende Saison? Haben Sie da schon nähere Informationen? Wird die Verlängerung mit Bottas kommen?
Wir sind im Moment dran, dass wir den Neymar Junior von Paris Saint-Germain loseisen. Weil, ich muss ehrlich sagen, bei 220 Millionen... Da wären natürlich auch die Scheichs hellhörig, da muss man dem Hamilton ein bisschen Druck machen. Erstens einmal vertragt sich, glaube ich, der Neymar besser mit dem Hamilton, weil der Neymar genauso viele Flinterl im Ohr stecken hat wie der Hamilton. Und ob der Bottas verlängert oder nicht, das kann ich nicht entscheiden, weil der Kontrakt jetzt nicht extended wird, das habe ich auch gesagt. Wenn er Weltmeister wird, kann man weiterreden, ansonsten hole ich mir einen Kicker ins Auto.
Gut, dann noch ein Blick auf die Konkurrenz vielleicht. Sebastian Vettel führt aktuell in der Fahrerwertung in der Formel 1. Nun hat Mercedes ja letztes Jahr einen deutschen Fahrer, Nico Rosberg, verloren und ist ja ein deutsches Team irgendwie ja noch nach wie vor. Wäre Sebastian Vettel nicht einer, dann später dann mit der 1 am Auto, wenn er Weltmeister für Ferrari wird und zu Mercedes kommt?
Werden wir sehen, ob der Vettel mal Weltmeister wird, weil das 1 muss an Mercedes stehen, nicht an Ferrari. Und ob er Deutsch jetzt in einem deutschen Auto sitzt, das ist mir eigentlich relativ wurscht, weil die Italiener wollen auch immer, dass ein Italiener Weltmeister auf Ferrari wird. Aber das wird natürlich relativ schwierig, weil ich glaube, dass die einfach zu langsam sind und ob der Vettel dann überhaupt performen kann, das wird man sehen. Aber vielleicht können wir einen Tausch machen, dass der Vettel dann zu Paris Saint-Germain geht und im Angriff spielt und dann Neymar Junior zu Mercedes kommt und wer dann bei Ferrari, weiß ich nicht, keine Ahnung, wird mal schauen, vielleicht kann man den Messi dann irgendwie von Barcelona wegkaufen.
Herr Berger, Sie sind ja auch da, Sie kennen sich ja gut mit Red Bull.
Ja, hallo, das ist der sechsbeinige Hund, Gerhard Berger. Ich muss ehrlich sagen, also die Überlegungen, die der Nicked angestellt hat, die sind natürlich sehr interessant, weil es natürlich auch in der Tradition von Ferrari immer wieder Argentinier gegeben hat, ob das jetzt Fräulein Gonzalez war oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Lionel Messi in Ferrari eine gute Figur machen könnte.
Ja, wie sieht's denn bei Red Bull aus? Aktuell läuft man ja den Erwartungen so ein bisschen hinterher. Sie waren ja jahrelang involviert, sind auch immer mal wieder zu sehen dort. Wie bewerten Sie aktuell die Lage bei Red Bull Racing?
Ich muss sagen, Red Bull Racing macht alles richtig, weil natürlich das Kerngeschäft von Red Bull die Dosen sind. Und ich habe zum Helmut Marko gesagt, ich glaube, der Mateschitz wird sauer, wenn es keine Dosen hinstellt. Und das letzte Jahr hat man gesehen, okay, die Autos sind einfach richtige Dosen. Und da kann der Mateschitz einfach nur happy sein, dass er den Auftrag so gut erfüllt sich. Also der Marko hat mit seinen zwei Rotzpippen einfach alles richtig gemacht. Der Daniel Ricciardo ist in Ordnung, Max Verstappen ist ein Heißsporn. Und wie gesagt, also den anderen, den Kwiat, der hat schon ein bisschen Kwiat, also wie sie ihn ausgekaut haben. Aber ich muss sagen, hätte ich genauso entschieden.
Ja, Sie waren ja auch dafür bekannt, als aktiver Fahrer nie ein Blatt vor den Mund zu nehmen, auch mal das ein oder andere bisschen härter zu fahren. Jetzt ist mit Max Verstappen jemand im Team, der die Gemüter erhitzt in der Formel 1. Wie viel Gerhard Berger steckt in Max Verstappen?
Oh, gar nicht, weil ich bin ja Tiroler. Und der Max Verstappen ist ein Holländer. Und in Holland gibt es keine Berge. Aber von daher gesehen muss ich sagen, ist richtig. Also ich habe natürlich auch als Formel 1-Fahrer immer keine Konfrontation gescheut. Aber natürlich auch viel zusammengehauen. Also viele Schäden verursacht. Der Max Verstappen ist brutal schnell. Aber der braucht natürlich sicher noch die eine oder andere Saison, dass er die Erfahrung sammeln kann. Dann wird man weitersehen, aber sicher einer der kommenden Weltmeister.
Ja, Toro Rosso liegt Ihnen natürlich auch sehr am Herzen, ein Team, was für Red Bull sehr wichtig ist, denn von dort sollen die Fahrer aufsteigen in das A-Team sozusagen, aktuell Carlos Sainz Jr. und Daniel Kwiat, den haben Sie gerade schon angesprochen, steht auch immer ein bisschen in der Kritik, hat jetzt schon mehr Punkte auf seinem Strafkonto, wie man in Deutschland haben darf, um den Führerschein nicht zu verlieren. Ist Daniel Kwiat nächstes Jahr noch bei Toro Rosso, was ist Ihre Einschätzung?
Oh, das kann ich nicht sagen, aber vollkommen richtig. Der Daniel Kwiat hat natürlich ein bisschen Pech auch gehabt. Das könnte der neue Pastor Maldonado werden. Also ist gerade drauf und dran in den Rang abzulaufen. Aber okay, grundsätzlich muss man sagen, das ist oft auch schwierig in der Box für einen Daniel Kwiat, weil er oft nicht weiß, welches Auto gehört ihm. Und er steigt immer ins falsche Auto ein und da hat er mich schon gefragt, da ist das meins. Da habe ich gesagt, nein, das ist in Carlos Sainz.
Ja, Carlos Sainz, schöne Überleitung. Der Spanier, der von vielen Teams, der zumindest für viele Teams interessant sein sollte. Carlos Sainz, auch ein Fahrer, den Sie mal irgendwann bei einem Top-Team sehen, vielleicht sogar beim Red Bull-Team?
Den Carlos Sainz sehe ich im Rallye-Auto. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube in der Formel 1 wird es schwierig, weil der Vater einfach zu viele Gene vom Schotter-Rallye-Weltmeister Carlos Sainz. Ich glaube eher, dass der Carlos sich am Schotter wohler fühlen wird als auf der Piste. Und vielleicht sollten wir ihm die Möglichkeit geben, einmal außerhalb der Formel 1-Strecke zu fahren. Also die Köps darf er mitnehmen, aber ansonsten darf er eigentlich nur im Kiesbett fahren. Ich glaube, dass der Rundenrekorde fährt, einen nach dem anderen.
Ihr Neffe Lukas Auer hat getestet für Force India. Sie waren Test-Keybit sozusagen, haben ihm den einen oder anderen Tipp gegeben. Können Sie uns so ein bisschen einweihen? Was haben Sie Lukas gesagt, als Sie dort in der Box standen?
Ich habe gesagt, rechts ist das Gas, links ist die Bremsen. Das ist einmal eine elementare Information zum Autofahren. Aber ich gesagt, Lukas, der eine sitzen in Force India. Oder gesagt, was ich fahre nach India. Aber ich gesagt, nein, du bleibst da. Wir testen einfach da jetzt ein paar Setup-Möglichkeiten. Dann hat der Lukas auf einmal im Auto gesagt, aua. Sag ich, Lukas, was ist? Der Name biegt eh am Cockpit. Hat er gesagt, aua, aua, hat er sich einzwickt. Bei der hinten, beim Lenkrad, bei der bei der Blindverstellung, wo man den Schnellverschluss aussetzen muss, okay, war an dem Tag eine Sekunde langsamer als die schnellste Rundezeit, die gefahren worden ist. Also das ist in der Formel 1 eigentlich eine halbe Ewigkeit, also eine Sekunde, da stehst irgendwo hinter dem Nirvana und fährst um die Außen. Man muss sich steigern, ist keine Frage.
Vielen Dank, Herr Berger. Herr Brüller, Sie sind auch in der Leitung, das freut uns sehr. Sie haben viele Generationen in der Formel 1 erlebt als Kommentator. Sie haben das begleitet, Sie haben die großen Fahrer gesehen, erlebt. Wie gefällt Ihnen die moderne Formel 1 2017?
Ja, zunächst einmal grüß Gott, buongiorno und jolly good fellow nach Deutschland zu Main Sportradio.de. Und to come back to your question, wie es im Rennenglisch heißt, natürlich, ich habe viele Generationen Fahrer erlebt, angefangen von Jim Clark, Jochen Rindt, Jackie Stewart, Lorenzo Bandini, der verunglückt ist, tragisch in Monte Carlo, in seinem Ferrari, kann mich relativ sehr, sehr genau erinnern, François Sever, Patrick Depailler, viele Helden, die gekommen, die gegangen sind. Kann mich erinnern, ich habe mal Weihnachten gefeiert mit der Schwester von Jim Clark und das war interessant, wir haben den Weihnachtsbaum gemeinsam aufgeputzt und dann haben wir gemeinsam die Weihnachtsplätzchen gebacken, wir haben sie ausgestochen und es sind immer wieder Reifen rausgekommen, schwarze, dicke Formel 1 Reifen. Die neue Generation ist natürlich viel, viel jünger, die sind nicht so alt. Damals, ich kann mich erinnern, Juan Manuel Fangio, der hat ja damals, glaube ich, schon mit dem Rollator ins Auto einsteigen müssen bei seiner letzten Formel 1 Weltmeisterschaft. Und heute, die Fahrer sind sehr, sehr jung. Manchmal frage ich mich, ob sie früher Schule ausgehabt haben.
Das ist eine gute Frage. Was halten Sie denn eigentlich davon, dass eben weil die Fahrer immer jünger werden, dass sie teilweise schon bevor sie einen Führerschein für die normale Straße haben, sich auch einen Pickerl für Österreich kaufen können, dann schon im Formel 1 Auto sitzen?
Naja, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Vor allem, wo geht's weiter? Was bringt die Zukunft? Nicht? Vielleicht in 10 Jahren wird es so sein, dass die kleinen Kinder direkt aus der G-Schule vielleicht schon ins Formel-1-Auto reingesetzt werden, bevor sie noch feste Nahrung zu sich nehmen können. Die ersten Testfahrten vielleicht schon vor dem Kindergarten. Das wird relativ sehr, sehr interessant. Ich glaube nur gesundheitlich nicht zu empfehlen, weil natürlich die Nackenmuskeln auf die hohen Gehkräfte, die in der Formel 1 wirken, noch nicht ausgebildet sind. Und es wird dann auch schwierig, natürlich auch diese Sportler leistungsgerecht zu ernähren. Da wird man dann zum Beispiel eine Aptamil-Folgemilch dem Cockpit zuführen müssen. Wissen Sie, und ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig wird. Auch die Bekleidung wird interessant, nicht? Man wird feuerfeste Strampler brauchen und so weiter und so weiter. Also da muss sich die FIA noch einiges überlegen.
Die Saison 2017 ist im vollen Gange. Wir sind in der Halbzeit angekommen. Wie sehen Sie aktuell die Saison und wer glauben Sie, wird uns in der Rückrunde sozusagen noch überraschen?
Naja, die aktuelle Saison sehe ich vor allem aus dem Fernseher, weil ich ja nicht mehr live dabei bin. Wer wird überraschen? Naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Jos Verstappen gefrühstückt. Der hat die eine oder andere Überraschung parat. Max wird noch für die eine oder andere Surprise sorgen. Er hat gesagt, er möchte einmal als Biene Meier verkleidet kommen, dann möchte er einmal traditionell mit holländischem Holzhund starten. Dann hat er gesagt, vielleicht kommt er das eine oder andere Mal gar nicht, vielleicht verschläft er. Lewis Hamilton wird das eine oder andere Mal überraschen mit einem neuen Tattoo vielleicht. Er hat ja jetzt hinten am Rücken stehen, Still I Rise, was vom Englischen ins Deutsche übersetzt heißt, seid bitte leise, ich esse gerade einen Reis. Vielleicht kommt das nächste dann mit Eisbein, mit Sauerkraut, Schweinsbraten mit Kraut und Knödel. Da gibt es wirklich schöne Tattoo-Ansätze, die er sich schon mit seinem Tätowierer ausgemacht hat. Also ich rechne da noch mit dem einen oder anderen Überraschungseffekt.
Herr Brüller, vielen Dank. Herr Lauder, nochmal ganz kurz zu Ihnen, bevor wir gleich hier eine Pause machen müssen. Sie kennen das ja von RTL. Vermissen Sie eigentlich Florian König hin und wieder?
Was heißt vermissen? Ich schlafe nicht durch. Also ich träume jede Nacht von ihm. Und Florian ist natürlich ein elementarer Bestandteil der Formel 1. Also ich kann eigentlich kaum schlafen, ohne dass ich den Kerl bei mir habe.
Vielleicht haben Sie noch mal ein kleines Grußwort an die Hörer hier von meinsportradio.de zum Abschluss dieses Segments.
Relativ einfach, liebe Hörer von meinsportradio.de. Bleiben Sie kompetitiv, hören Sie sich das an und verfolgen Sie die Formel 1 und vor allem Mercedes-Benz.
Alex Christian ist zu Gast hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Ein Mann zu Gast, 3 Gäste mitgebracht. Es lohnt sich weiter dran zu bleiben, denn gleich sprechen wir mit Alex Christian, dann wirklich als Alex Christian hier bei Starting Grid auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel 1.de. Die Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren, begrüßen euch zu dieser Special-Ausgabe in der Sommerpause der Formel 1. Und ja, gerade im ersten Take haben wir ihn erlebt in seiner Arbeit, in dem, also ich habe es noch nie erlebt, Alex Christian, dass ein Mensch aus der Hüfte geschossen, wir haben vorher nichts abgesprochen, was wir hier besprechen, das einfach mal so machen kann. Also jetzt mal die Frage an Sie, wie lange, oder darf ich du sagen, Alex?
Ja, unbedingt.
Ja. Grüße nach Deutschland. Hi. Wie lange hast du jetzt gebraucht, um diese Charaktere alle drauf zu bekommen?
Gar nicht eigentlich. Also das geht relativ rasch abzurufen, um ehrlich zu sein. Und so bleibt man auch geistig ein bisschen beweglich, wenn man vorher nichts hat.
Also das ist ja der Wahnsinn. Du bist Formel 1 Fan, du bist Journalist gewesen, du warst jahrelang in diesem Zirkus unterwegs, jetzt siehst du es von außen und parodierst die Charaktere der Formel 1. Erzähl uns vielleicht erstmal von dir persönlich, wie bist du an die Formel 1 gekommen, wer hat dich am Anfang geprägt?
Also ich habe die Saison 2000, 2001 live miterlebt bei den Grand Prix. Ich war Berichterstatter für österreichische Privatradios und hatte mit der Media-Akkreditierung natürlich Zugang zu allen Teams im Fahrerlager und so weiter. Das war auch noch die Zeit, als wir österreichische Fahrer hatten mit Alex Wurz und Christian Klien. Niki Lauda war Jaguar-Teamchef damals, Gerhard Berger war Motorsportdirektor. Ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, das erste Formel-1-Rennen von Jenson Button damals mitzuerleben bei BMW Williams. Habe auch John Button noch kennengelernt, seinen Papa. Habe die ersten Rennen von Kimi Räikkönen miterlebt, bei Sauber, bei Petronas damals. Also das war schon eine geile Zeit und vor allem, was ich damals mitgenommen habe, was mir heute total fehlt, ist einfach der Sound. Also vor 17 Jahren waren die Autos einfach noch richtig, richtig laut. Das fehlt mir ein bisschen bei der aktuellen Formel 1.
Ole, Christian, wollt ihr mal was sagen?
Also ich würde direkt eine Anekdote aufklären wollen, weil der Alex gerade den John Button erwähnt hat. Wir hatten ja vor Jahren bei uns auf den Webseiten eine Kunstfigur geschaffen namens Pit Lane, wo sich ganz viele Leser immer gefragt haben, wer denn dahinter steckt. Also nachdem es Pit Lane jetzt eigentlich ja nicht mehr gibt, kann man es ja vielleicht erzählen. Das war immer wieder abwechselnd. Also wir hatten teilweise auch Gastautoren, die ihre Identität nicht preisgeben wollten. Aber das Lustige dran, und deswegen komme ich jetzt drauf, war, wir haben tatsächlich dem Comiczeichner, der die Figur entworfen hat, John Button als Vorlage gegeben. Also jemanden, der einem Glas Rotwein nicht abgeneigt ist, haben da auch eine Biografie dafür entworfen. Das war ganz lustig, passt vielleicht an der Stelle ganz, ganz gut rein.
Ja, auch zwei Glas Rotwein.
Du hast gerade
da gab es legendäre Feste in Suzuka in dieser Hotelanlage, wo in Japan ja immer alle Fahrer gewohnt haben, mit John Button und Jenson Button. Das war teilweise wirklich sehr, sehr amüsant, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Persönlichkeit, der Formel 1 jetzt fehlt. Sie haben ich bleib jetzt beim Du so. Du hast die 2000er Jahre erlebt. Jetzt siehst du es von außen. Die neuen Eigentümer der Formel 1, Liberty Media, machen die in deinen Augen alles richtig?
Du, ich glaube, das ist schwierig, alles richtig zu machen, weil es schwer zu beurteilen von außen. Also es ist auch noch sehr, sehr frisch, dieser Eigentümerwechsel. Nur ich denke, man muss schon auch ein bisschen das Ganze mit einem kritischen Auge betrachten, weil ich glaube, wenn sich die Formel 1 ein bisschen mehr an der MotoGP orientieren würde und so wie der Gerhard Berger auch gesagt hat, also der echte Gerhard jetzt, man kann ja die DTM mit kleinen Dingen wieder interessanter machen. Derzeit ist es halt so, dass die Zuschauer oder die Fans eigentlich total von den Fahrern abgeschirmt werden und in der MotoGP kannst du überall hingehen. Das wäre zum Beispiel was ich hätte ich in der Formel 1 was zu sagen, irgendwie anregen würde, dass man das Ganze wieder ein bisschen transparenter macht. Aber die Autos verschwinden in der Box, die Boxen sind alle steril. Puh, ja, also wo geht's hin? Ja, also es wäre natürlich, es ist der kommerzielle Hintergrund natürlich eine Frage, es werden immer mehr Länder, Traditionsrennstrecken fallen teilweise weg. Imola zum Beispiel, dafür kommen halt irgendwelche Wüsten Grand Prix dazu oder so. Naja, also man wird sehen.
Was mich noch interessieren würde, wie war damals eigentlich die Atmosphäre im Fahrerlager? So, weil 2000, 2001, das war auch da, wo ich angefangen habe, Formel 1 zu gucken. Und das waren ja eigentlich so die letzten beiden Jahre der quasi alten, rohen Formel 1. Weil danach gab es dann irgendwie ständig Regelveränderungen und Fahrhilfen ja. etc. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fahrerlager da auch, beziehungsweise die Personen, die im Fahrerlager waren, dann vielleicht noch lockerer und offener waren als heute.
Auf jeden Fall. Also es ist ja damals noch gefahren Charles in seinem, glaube ich, letzten Jahr bei Prost. Eddie Irvine ist damals Ferrari gefahren und Jaguar. Das waren halt schon auch noch Typen. Also Eddie war immer ein willkommener Interviewgast, weil sein Schiff in Monaco immer das war, das am meisten gewackelt hat in der Nacht. Charles Lacy auch noch einer aus der alten Garde, der noch die Senna-Ära miterlebt hat und die 12-Zylinder-Ferrari-Ära. Und für mich war die Formel 1 halt immer ein bisschen die Königsklasse. Ich war letztes Jahr auf Einladung von Niki in Spielberg und habe mich irgendwie gewundert, dass die Rahmenrennen lauter sind als der Hauptakt, also die Formel 1. Und das irgendwie, ich weiß nicht, ob man es jetzt, vielleicht ist es auch zu einfach, wenn man sagt, man macht es jetzt an der Lautstärke fest. Aber ich finde halt schon, dass ein Formel-1-Auto ein bisschen was Brachiales, Brutales braucht. Ja, weil der Zuschauer muss irgendwie das Gefühl haben, das, was der da in dem Auto kann, dieses Biest zu beherrschen, das könnte ich nie. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass jemand, der aus der Formel 3 kommt, ein Formel-1-Auto eigentlich auf Anhieb fahren kann, ich glaube, dass das früher ganz anders war. Also wenn du dem Gerhard Berger zuhörst, wenn er erzählt von diesen alten Turbo-Autos, wo du am Kurveneingang eigentlich Vollgas geben hast müssen, dass du am Kurvenausgang den Schub hattest und wo die Autos damals Mitte der 80er Jahre über 1500 PS hatten oder 1400 PS, die Brabham BMW und so weiter. Also das hat schon ein bisschen, wie man im Englischen sagen würde, separates the man from the boys. Und ich glaube, dass man der Formel 1 ein bisschen wieder dieses Brachiale zurückgeben muss, ja, was jetzt auch schon ein bisschen mit den breiteren Reifen wieder passiert ist. Aber es gab ja Jahre, da haben die Autos irgendwie einfach echt lächerlich ausgeschaut. Das ist kein Formel 1 Auto, in meinen Augen halt.
Findest du, das ist jetzt eine sehr interessante Frage für mich ganz persönlich, dass die Formel 1 wirklich ein Maßstab für den Otto Normal Automobil sein muss? Denn diese Hybridtechnik, alles das, was die Hersteller in der Formel 1 ausprobieren, soll ja irgendwann auch serienmäßig in Straßenautos umfunktioniert werden. Und für mich war die Formel 1 halt, ja. Und das klingt halt blöd, wenn man das sagt, wenn man wirklich darauf schwört, das war halt laut, das war auch verschwenderisch, das war halt Motorsport at its best irgendwie. Ich persönlich finde, dass dieser Trend, dass die Formel 1 irgendein Vorreiter sein soll, völlig fehlführend ist. Wie siehst du das?
Sehe ich genauso, weil, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass der Konsument, der sich jetzt einen Passat oder was auch immer kauft oder einen A4 oder eine C-Klasse, dass der jetzt ein Körs, ein Energierückgewinnungssystem, was in der Formel 1 verwendet wird, in einem normalen Straßenauto unbedingt erwartet. Ja, weil ich denke, Motorsport ist Motorsport und wenn ich jetzt in einem ganz normalen, stinknormalen Straßenwagen sitze, dann bin ich mir nicht sicher, ob mir jetzt ganz wichtig ist, dass diese Schaltpedals von der Formel 1 hinten am Lenkrad genauso drauf sind wie auf anderen oder wie in Formel 1 Autos. Und wenn man sich jetzt anschaut, auch diese Halo-Geschichte, die da angedacht ist, also das sehe ich schon ein bisschen mit gemischten Gefühlen, abgesehen davon, dass jetzt die Ästhetik des ohnehin schon sehr erschlankten Formel 1 Autos und sehr ja, wie sagt man am besten,
entmannt.
Martial ist auch ein bisschen weg, ja. Aber wenn jetzt diese Halle dann auch noch kommt, ja, dann irgendwann einmal sagt man, gut, dann setzt man die Fahrer gleich hinter einen Glaskobel, aber hundertprozentige Sicherheit im Rennsport wird es nicht geben. Und ich finde, die Formel 1 als Königsklasse muss sich ein bisschen was von dieser Gefährlichkeit auch bewahren, obwohl natürlich, Gott bewahre, niemand sterben soll. Also die, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei, wo Formel 1 Piloten durch Unfälle tödlich verunglücken. Aber ich finde, man kann trotzdem mit anderen Dingen das Ding wieder spannender machen, weil wenn man sich anschaut, wie bei der MotoGP die Zuschauerströme sind, weil da einfach wirklich gefightet wird. Und heute werden in der Formel 1 meistens mit Undercut die Rennen entschieden, wo einer halt die bessere Boxenstrategie vom Superhirn am Kommandostand geleitet wird. Und wenn ich dann beim Rennen höre vom Fahrer, tell me what to do, weil irgendein Lamperl im Cockpit leuchtet, naja, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Wobei, Alex, an der Stelle mal eine Frage von mir. Eigentlich müsste so etwas wie Halo ja super dankbar sein, weil da drängen sich 10.000 Wortspiele auf und es ist kontrovers und wird diskutiert. Also als Parodist musst du ja eigentlich jubeln, oder?
Ja, natürlich. Hallo, klar, das ist einmal kurz lustig zu verbraten, aber grundsätzlich, also ich finde, das schaut furchtbar aus. Ja, und ich glaube auch nicht, dass abgesehen vom Herrn Vettel die Fahrer wirklich begeistert sind von der Lösung.
Mhm. Sebastian Vettel ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja in Baku das Tête-à-Tête zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, wenn man so will. Und du hast gerade aus den 2000er Jahren Leute angesprochen wie Eddie Irvine, dann davor ja noch Jacques Villeneuve und, also richtige Charakterköpfe in der Formel 1, die auch für Kontroversen gesorgt haben. Diese Vettel-Hamilton-Geschichte hat das so ein bisschen aufleben lassen, aber nur so halb, denn man hat sich dann auch wieder entschuldigt und früher wurde einfach dann auch nachtragend, wie das halt war, wurde halt weitergefightet. Fehlt der Formel 1 so ein bisschen diese Charaktermentalität, die in den 90ern, 2000ern zu finden war?
Das waren einfach andere Typen, aber ich glaube, dass so eine Geschichte wie zwischen Hamilton und Vettel ja letztendlich dann auch schon für den Kartenverkauf sorgt, weil man hat ja gesehen, was in Spielberg los war, nachdem in Baku diese Geschichte war. Dass ihm der Vettel hinten ins Heck kracht, ist die eine Geschichte, aber dass der Vettel dem Hamilton dann nochmal absichtlich rechts in die Kiste reinfährt, naja, das hat es aber damals auch schon gegeben, zwischen Schumacher und Villeneuve, glaube ich, oder mit Hill, wo es auch um die WM ging, es gab es damals zwischen Senna und Prost 1990, wo Senna die WM dann verloren hat und ich glaube 91 er sich dann revanchiert hat bei Prost, also diese absichtlichen herbeigeführten Crashes, die hat's immer schon gegeben, solange ich zurückdenken kann. Also ich glaube von den Charakterköpfen her, ich glaube es ist jetzt auch müßig, einen Vettel mit einem Senna zu vergleichen, weil das ganz eine andere Zeit war. Aber dennoch sind heute rein von den Fahrertypen her meiner Ansicht nach gar nicht mehr möglich, so Leute wie ein Ayrton Senna hervorzubringen, weil die ja viel jünger sind. Die kommen ja mit 17 zu den Testfahrten und das Durchschnittsalter in den 80er Jahren, wenn man sich anschaut, Nelson Piquet, Derek Warwick, Keke Rosberg, Senna, das waren schon irgendwie Männer. Und heute, wenn der Valtteri Bottas mit dem Bus mit seinem Rucksack irgendwo hinfährt, dann denkst du wahrscheinlich, ja, das ist irgendein Schüler. Also das hat sich einfach total verändert.
Das ist im Übrigen ein Argument, das ich sehr wichtig finde bei dieser ständigen Charakterdebatte, weil wir müssen uns nur mal selbst zurückerinnern, glaube ich, wie wir mit 17, 18 waren. Totale Nasenbohrer in der Mehrheit der Fälle wahrscheinlich.
Ja, klar.
Max Verstappen fährt halt in dem Alter Formel 1. Also wie soll der denn was erlebt haben in seinem Leben? Geht gar nicht, weil ab 10 ist der regelmäßig auf irgendwelchen Rennstrecken rumgetingelt. Das kann kein ganz großer Charakterkopf sein in dem Alter. Aber, und das muss man vielleicht dazu sagen, Clancy Button ist, glaube ich, von den meisten auch so im Alter dann gesehen worden als Charakter eigentlich. Und der kam auch mit 19 als total blasses Bubi eigentlich in die Formel 1. Also die brauchen halt einfach ein bisschen Zeit.
Übrigens, er hat sich heute... Ich wollte nur kurz einwerfen, dass ich heute der Vorfall zwischen Eliseo Salazar und Nils Piquet jährt. Also echt? da passt die Diskussion ein.
Eine schöne Geschichte, ja.
Was
war in Hockenheim, oder?
Ja.
82.
Was wir in den einer der letzten Ausgaben auch besprochen haben, was auch wieder so ein persönliches Ding von mir ist, Political Correctness in der Formel 1. In den 2000er Jahren, du hast es ja in deiner journalistischen Tätigkeit in der Formel 1 sicher auch erlebt, ist die Formel 1 teilweise zu politisch korrekt geworden? Also wenn man so sieht, ein Toto Wolff wirklich vor den Mikros, da ist immer alles perfekt, da ist immer alles sauber, alles toll. Und jetzt im Gegensatz dazu an Nico Hülkenberg, der einfach mal auf die Kacke haut, um es auf gut Deutsch zu sagen, gegen Kevin Magnussen, was immer wirklich ein anderer Weg ist, ein unterhaltsamerer Weg und vielleicht auch ein ehrlicherer Weg?
Definitiv. Also ich muss ehrlich sagen, das ist Sport, da geht es um richtig viel und da sind und sollen immer Emotionen dabei sein. Und also ich finde, wenn dafür kein Platz mehr ist, wenn alles nur mehr geschliffen und jede Antwort vorgegeben wird, dann wird das dem Sport noch mehr schaden. Also ich finde gerade so Aktionen wie Fuck off Charlie von Vettel oder Suck my balls vom Hülkenberg oder von Kevin Magnussen, das macht ja das ganze Salz in der Suppe auch erst ein bisschen aus. Also das gehört total dazu, weil in einer Sportart sind immer Emotionen dabei und dafür muss Platz sein. Also wenn man das mal abdreht, dann hat man eigentlich nur mehr irgendwelche geklonten, funktionierenden Einheitsmenschen, die dann halt sozusagen ihren Job machen. Aber ich finde, zu viel Political Correctness, das macht das Ganze dann zu rund. Also dafür muss schon Platz sein.
Ich würde dem Alex gerne noch eine Frage stellen zu deinen Parodien.
Ja.
Und zwar vom aktuellen Fahrerfeld. Gibt es denn da Typen, die du parodieren könntest, wenn du wolltest?
Ja, also wenn ich wahrscheinlich den Räikkönen am ehesten auf Englisch, ja. Das würde gehen, wenn man sich damit auseinandersetzt, der hat eine sehr, sehr typische Art zu sprechen. Aber von den Deutschsprachigen sehe ich jetzt niemanden, der sich da aufdrängen würde.
Die geben ja auch nicht so viel her, ne? Also es ist ja nicht so wie Michael Schumacher damals, der einfach so einen Charakter hatte, sondern...
Wobei, ich glaube, das war damals auch schon so. Also ich kann mich erinnern, es war damals vor 17 Jahren, sind die Fahrer ausgestiegen und die Presseleute sind immer sofort mit dem Tonbandgerät daneben gestanden und haben mitgeschnitten, was die Jungs in die Mikros reinsagen. Also ob es das nur ja nicht irgendwie... Ja, also das hat sich ja dramatisch verändert, das war damals schon so.
Wie hat sich dein professionelles Leben durch die Parodien verändert? Also du hast mit Niki Lauda natürlich jetzt jemanden erwischt, der unheimlich gut zu parodieren ist, der einem auch, glaube ich, viel Futter bietet, was man ja auch merkt, auch wenn man deinen Niki Lauda Charakter so ein bisschen verfolgt, wie der sich verändert hat über die Zeit. Ist es manchmal echt so, wenn ich Leute sehe und sie sagen, Alex Christian, mach uns noch mal den Lauda? Also wie hat sich das bei dir professionell verändert in der letzten Zeit?
Also die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich durch die Strahlkraft von den Facebook-Filmchen deutlich gestiegen. Das muss man definitiv sagen. Also seit ich diese Facebook-Fanseite bespiele und auch mit der Lauda-Comedy und mit den Formel-1-Comedies im Speziellen, da hat sich schon richtig viel getan. Ja. Klar, also wenn ich im Supermarkt stehe, dann kommen man hier und da Leute und sagen, ja, der Herr Lauda von Facebook und so, und was würde Niki Lauda sagen und so, aber gut, das ist part of the game, das gehört dazu, das ist auch in Ordnung und ich würde mal sagen, 99,9% sind ja auch total wohlwollende und sehr nette Komplimente, wenn mich Leute erkennen und das macht auch Spaß, also das freut mich ja auch, das ist auch ein bisschen eine Wertschätzung meines Tuns und Schaffens.
Hast du schon einmal probiert, Alex, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, dass du in einem Restaurant als Niki Lauda anrufst und dir einen Tisch reservieren lässt zum Beispiel?
Ja, am Telefon geht alles als Niki. Also aber das endet spätestens dann in einem Desaster, wenn ich reinkomme und den Tisch beanspruchen will und nicht der Herr Lauda bin. Also macht das wenig
Sinn, ja. Ja, Alex, ich bedanke mich, wir bedanken uns sehr herzlich, dass du heute bei uns so spontan dabei warst. Vielleicht zum Abschluss noch, wo kann man was über dich lesen, wo kann man dich hören? Hau einfach mal alles raus, wo du, was du sagen willst.
Ja, also mich gibt es im Internet unter www.alexchristan.at. Da kommt man direkt auf meine Webseite und von dort ist meine Facebook-Seite verlinkt und ja, am liebsten natürlich live bei mir in einem Kabarettprogramm. Ich habe am 10. Oktober Premiere mit meinem neuen Programm Lebhaft. Bis dahin spiele ich noch mein aktuelles Soloprogramm Heimvorteil und alle Termine findet man eben auf www.alexchristan.at.
So, verfolgt das und vielen Dank, Alex. Alles Gute für die Zukunft und vielleicht hört man sich ja hier nochmal wieder. Das wird uns freuen.
Wird mich sehr freuen. Euch alles Gute.
Dankeschön und wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das aktuelle Geschehen der Formel 1 hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mensch, was war das? Alex Christan, hervorragender Gast, unfassbar guter Entertainer. alexchristan.at für Tourtermine, wenn ihr mal live erleben wollt. Es lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Bei mir immer noch Ole Waschka und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de. Und wir wollten noch ein bisschen die Zeit nutzen, um über das aktuelle Geschehen in der Formel 1 zu sprechen. Vorab aber möchten wir uns sehr herzlich bei euch bedanken, denn es sind neue Rezensionen bei iTunes uns dazugekommen. 2 5-Sterne-Rezensionen, über die wir uns wirklich sehr freuen, die ich gleich vorlesen werde und für alle anderen die Möglichkeit natürlich, das auch zu tun. Ja, abonniert uns bei iTunes, natürlich auch bei jedem anderen Podcatcher, über den ihr Podcasts hört. Empfehlt uns weiter über Twitter-Propaganda, über Facebook-Propaganda und gerne natürlich auch über die Rezensionen bei iTunes. Und da möchten wir uns herzlich bedanken bei SBully81, der eine ja wirklich tolle Rezension geschrieben hat. Ich lese sie vor. Als F1-Fan ist euer Podcast ein absolutes Muss. Ich freue mich über jede Ausgabe, die mir vor und nach jedem Rennen alle Infos zum Rennwochenende bietet. Kevin, Ole und Christian, ihr seid ein super Dreiergespann. Fachlich top und super sympathisch. Bitte weiter so. Oder um es in den Worten von Niki Lauda auszudrücken, besser geht's nicht. Ich ziehe meine Kappe. Vielen Dank, SBully81. Und ich glaube, ihr beide, ihr freut euch auch, dass wir so ein gutes Dreiergespann sind, oder?
Ja, absolut. Danke für die tolle Rezension. Da wird man ja direkt rot.
Ja, und noch eine Rezension, und zwar von 40UB mit dem Titel Bester deutscher F1-Podcast. Das freut uns natürlich wirklich sehr. Endlich mal Jungs, die etwas von der F1 verstehen, vor Ort sind und auch eine Menge Hintergrundinfos rauslassen. Gefällt mir sehr gut. Weiter so. Leute, die hier rummeckern, haben meines Erachtens null Ahnung von der Formel 1. Gut, das ist natürlich seine Meinung. Aber trotzdem, 40UB, wir freuen uns über das, was du geschrieben hast. Und ja, wir wollen es so gut wie möglich für euch machen. Deswegen bald die Möglichkeit auch anzurufen hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir planen einen Live-Podcast, da werden wir bald den Termin bekannt geben und dann für euch da sein. Wir werden dann live über die Formel 1 sprechen und wir wollen mit euch sprechen. Wir werden dann eine Telefonnummer posten, die ihr anrufen könnt. Und dann könnt ihr live dabei sein und mit uns über die Königsklasse des Motorsports sprechen. Aber bis dahin machen wir es jetzt noch in diesem Dreiergespann. Und ich freue mich sehr, dass wir auch eine Nachricht bekommen haben bei Facebook. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr uns Themenanreize gebt. Und André Knierbein hat das gemacht. Und da gab es einen Artikel, Christian, auf motorsporttotal.com und auch auf formel1.de über eine Verhandlung zwischen Toro Rosso und Honda, der wohl als Testballon für Red Bull Racing gelten soll. Nächstes Jahr dann quasi Toro Rosso mit Honda und im Jahr drauf, 2019, Red Bull mit Honda. Und André fragt, ob Red Bull Honda wirklich wahrscheinlich ist oder Red Bull nicht eher mit einem Einstieg von Porsche liebäugelt und Red Bull Porsche wahrscheinlicher ist, Christian. Und du bist ja nah dran, hast sehr guten Kontakt zu Dr. Helmut Marko. Hast du da Informationen, die du hier raushauen kannst?
Ja, also erstmal ist der Gedanke sehr, sehr richtig, dass Porsche sich momentan sehr genau überlegt, das wissen wir, da recherchiert mein Kollege Roman Wittemeyer an vorderster Front schon seit Wochen und Monaten eigentlich. Das ist sehr nahe, glaube ich, dass Porsche nach dem Formel-E-Projekt sich sehr ernsthaft überlegt, auch in die Formel 1 zu gehen als Motorenhersteller. Ich glaube nicht mit einem Werksteam, zumindest ist das Stand heute. Ding, Stand der Planungen kann sich natürlich immer ändern. Und das ist natürlich dann auch theoretisch für Red Bull eine Option, weil wir wissen, zwischen Red Bull und dem Volkswagen-Konzern gibt es auch schon traditionell immer enge Verbindungen. Also die haben ja auch das Rallye-Projekt gesponsert und auf unzähligen anderen Engagements schon zusammengearbeitet. Aber Stand heute unmittelbar greifbarer ist tatsächlich die Honda-Nummer. Meiner Information nach ist ein Deal zwischen Toro Rosso und Honda insofern so gut wie gegossen, als die beiden sich einig sind. Aber McLaren könnte natürlich theoretisch ein Veto dagegen einlegen. Wir haben auch letzte Woche, und das war dann auch letztendlich der Ursprung für den Artikel, den wir veröffentlicht haben, uns im McLaren-Lager so ein bisschen schlau gemacht. Natürlich will da niemand sich zitieren lassen, aber die Information ist, dass McLaren diesen Deal freigeben würde, weil McLaren und Honda ja einen Exklusivvertrag haben. Das heißt, Honda kann nichts machen ohne Zustimmung von McLaren. McLaren würde das unter den gleichen Gesichtspunkten tun, wie sie auch dem Sauber-Deal zugestimmt haben. Spannend wird die Frage dann perspektivisch, weil für Toro Rosso und für Red Bull ergibt so ein Deal natürlich nur Sinn, wenn zumindest mittel- bis langfristig beide Teams einen Motor aus der gleichen Hand kommen. Und die Idee hinter diesem Honda-Konstrukt ist für Red Bull ganz klar die, dass man Toro Rosso oder dass man Honda beide Toro Rosso in einem Übergangsjahr die Zeit gibt, diese Lücke mit dem Motor zu schließen, konkurrenzfähig zu werden, und dann wäre der Honda-Motor natürlich auch für Red Bull ein Thema. Wie es dann allerdings aussieht, ob McLaren das auch noch gutheißen würde, Red Bull parallel zu beliefern, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, es sind ja auch die Entscheidungsträger bei Red Bull nicht ganz doof, und bei Honda ist man sehr, sehr, sehr mir fällt jetzt kein schöneres Wort ein als angepisst, man möge es mir nachsehen, darüber, wie man von McLaren in der Öffentlichkeit demoliert wird und runtergemacht wird. Und die Japaner sind nun keine Kultur, die das öffentlich sehr stark äußern, aber wenn man mit denen spricht und wenn man Signale aus deren Umfeld wahrnimmt, ist das sehr wohl so, dass da viel Porzellan zerbrochen wurde zwischen McLaren und Honda. Und ich glaube daher, dass die Strategie von Red Bull so ein Deal einzugehen, die ist, dass man glaubt, die Zusammenarbeit zwischen McLaren und Honda wird es nicht mehr allzu lange geben. Und wenn Honda sportlich, wie gesagt, das auf die Reihe bekommt, ist natürlich eine Partnerschaft mit Honda auch aus finanziellen Gründen eine hochattraktive Geschichte. Das ist, glaube ich, der Masterplan, den Red Bull verfolgt. Meiner Information nach wäre es so, dass das über den Sommer eigentlich jeden Tag der Nagel drauf gemacht werden kann, sozusagen, der letzte Nagel nochmal reingehämmert werden kann. Wir warten auf die Bekanntgabe. Ob da noch zwischendurch irgendwelche Dinge umfallen können dran, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Momentan passiert nicht viel in der Sommerpause, aber es ist definitiv keine völlig absurde Geschichte, wie ich im ersten Moment, bevor ich mich dazu umgehört habe, eigentlich nämlich dachte. Und dazu muss man vielleicht auch noch eine Vorgeschichte erzählen. Red Bull wollte ja schon mal eigentlich die Honda-Motoren, als die nämlich nicht mehr mit Renault weitermachen wollten und auch die Mercedes-Motoren nicht bekommen haben, vor 2 Jahren. Und damals hat Ron Dennis das mit seinem Veto verhindert. Jetzt im Nachhinein könnte es vielleicht mit ein bisschen Zeitverzögerung doch noch dazu kommen.
Ole, aus Fansicht, Honda übernimmt dann Toro Rosso, eventuell auch Red Bull als Motorenlieferant. Ich persönlich fände Porsche dann doch irgendwie sympathischer, nicht weil ich Honda nicht mag oder so, weil Honda ist ein Traditionsmotor, auch gehört auch zur Formel 1 irgendwie. Aber ich fände es einfach auch interessant, mal einen ganz anderen Motorenhersteller zu haben. Deswegen, wie ist da deine Meinung zu?
Das wäre tatsächlich sehr interessant. Also vor allem, wenn man auch auf die Erfolge zurückkommt, die Porsche so hatte, jetzt nicht nur in Le Mans in letzter Zeit, sondern natürlich in den 80ern mit McLaren, eben dann in der Formel 1, und generell würden mehr Motorenhersteller der Formel 1 sehr gut tun, weil aktuell gibt es 3,5, ja, oder sagen wir mal 3¼, weil Honda kann man ja noch nicht so richtig so wirklich zählen, wenn man nur ein Team irgendwie beliefert. Und früher hatte man ja ganz viel, da gab es auch noch so Sachen wie Judd oder Hart oder Ilmor oder wie sie alle hießen. Lamborghini gab's, Peugeot, also und wenn man diese Vielfalt vielleicht hier hinbekommen würde, so dass jedes Team vielleicht seinen eigenen Motor auch hätte, dann wäre es, glaube ich, auch wieder interessant, weil dann würde dieses Fahrergeschacher zum Beispiel, was zwischen den Teams herrscht mit den Juniorfahrern, was ja absurd ist eigentlich, dann würde das vielleicht auch mal so ein bisschen aufhören und dann hätte wirklich jeder so seine eigene Kombi, und das wäre würde ich ganz interessant finden. Und für Toro Rosso muss man sagen, ist das vielleicht gar kein so schlechter Deal. Ich meine, klar, der Renault-Motor ist noch besser als der Honda. Jetzt hat Honda aber zum Beispiel jetzt gerade aktuell gesagt, dass sie denken, dass sie am Ende des Jahres besser sein werden als Renault. kann man mal so stehen lassen, glaube ich. Und letztendlich ist es ja aber ein Nachwuchsteam und da ist der Motor in Anführungsstrichen natürlich egal, weil die jungen Fahrer sich beweisen müssen und tendenziell sollte ja Honda eigentlich auch besser werden. Und die Erfahrung sollte ihnen dann natürlich auch helfen. Ob das dann für Red Bull dann Sinn macht, ja, das weiß ich nicht. Also es könnte natürlich ein Testballon sein, das ist richtig. Aber ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Jetzt gab es übrigens heute, habe ich dir ja auch geschickt, Kevin, noch so das Gerücht, dass KFC vielleicht Sponsor von Toro Rosso wird. Also das finde ich auch ganz spannend. Und dass Jean Gallet dann dadurch einen Sitz bekommt.
Ja, das ist natürlich ja auch ein bisschen mit Hinblick auf das, was in der GP2 ist, glaube ich, ganz interessant. Da ist KFC ja auch am Start. Aber nochmal zurück zu Red Bull und abseits von diesem Gerücht, Christian, darf ich dir eine naive Frage stellen? Ich weiß nämlich nicht genau, natürlich, wie diese Struktur da ist. Red Bull hat ja irgendeine Partnerschaft mit Aston Martin, richtig, ne?
Ja.
Was ist das für eine Partnerschaft und könnte Aston Martin sagen, zum Beispiel mit Porsche wollen wir nicht? Haben die da irgendein Recht, irgendwas, was sie sagen können?
Ja, ich meine, das wird sich natürlich ein bisschen haken und wahrscheinlich auch mehr haken als mit Honda.
Ja.
Aber ob das unmittelbar Einfluss hat auf die Deals, die in der Formel 1 machen, weiß ich nicht. Ich meine, eins ist klar, wenn jetzt zum Beispiel Cosworth sagt, es gibt Motorenrahmenbedingungen, die spannend genug sind, für uns wieder einen Formel 1 Motor zu bauen, dann wäre Aston Martin natürlich überhaupt kein Problem, weil dann kannst du da einfach den Aston Martin Kleber drauf machen. Das geht natürlich nicht so einfach, wenn der Motor jetzt von Porsche oder Honda kommt, weil die machen das ja nur selbst der Publicity wegen. Wohingegen für Cosworth wäre es ein reiner Business Case. Also wenn die das finanziert bekommen, wäre es ein bisschen anders. Ja, wird sich potenziell haken, aber ich weiß nicht, inwieweit die das als Partnerschaft zwischen Red Bull Technology und Aston Martin sehen oder auch den Formel 1 Teams. Aber es ist mit Sicherheit ein Problem, das es zu lösen gilt. Da hast du wahrscheinlich recht.
Okay, das wäre natürlich nochmal eine interessante Sache, die dann vielleicht noch im späteren Verlauf interessant wird. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich ein bisschen über die Testfahrten in Budapest, denn dort ist Robert Kubica ja unterwegs gewesen und muss man echt sagen, respektable Leistung von dem Polen, der seinen Weg zurück in die Formel 1 finden will. Für euch der Hinweis, dass wir auch in der zweiten Saisonhälfte natürlich unser Tippspiel anbieten. kicktipp.com/startinggridmsr oder gerne auf meinsportradio.de gehen, dann auf Aktionen und im Dropdown-Menü das Formel 1 Tippspiel auswählen und dann könnt ihr, wenn ihr Saisonsieger seid, am Ende der Saison zwei Karten für das Rennwochenende in Ungarn 2018 gewinnen. Haupttribünenkarten zur Verfügung gestellt von unserem Motorsportpartner motorsporttotal.com Formel1.de. Anreise und Unterkunft sind nicht inbegriffen, aber eben zwei tolle Wochenendkarten. Und aktuell ist der motorsporttotal.com-Kollege Ruben Zimmermann auf Platz 1 mit 417 Punkten. Dahinter dann Marcel Becker mit 383 Punkten und Dam-True mit 376 Punkten. Wenn ihr angemeldet seid, vergesst das Tippen nicht natürlich. Und wir gucken nochmal gerade, wo Ole Waschkau steht, auf Platz 8. Mit 342 Punkten. Ich bin auf Platz 10 mit 321 Punkten. Und Christian Immervoll hat schon ewig nicht mehr getippt. Deswegen müssen wir das gar nicht erwähnen. Und wenn ihr nicht genug von Tippspielen und Gewinnen bekommen könnt, dann geht die Fußball-Bundesliga ja bald los. Und meinsportradio.de ist in einer Partnerschaft mit 11 Freunde und No Sports. Und wenn ihr euch für das Bundesliga-Tippspiel anmeldet, habt ihr jeden Spieltag die Chance, eine Ausgabe von 11 Freunde oder No Sports, das dürft ihr euch selber aussuchen, zu gewinnen. Wenn ihr Tagessieger seid und der Saisonsieger bekommt ein Jahresabo von 11 Freunde oder von No Sports frei Haus. Also geht auch dafür auf meinsportradio.de, auf Aktionen und das Bundesliga-Tippspiel auswählen. Und jetzt gleich sind wir nochmal hier mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zur heutigen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll begrüßen euch sehr herzlich zu einem unserer vielen Sommerpausen-Specials. Und ich kann euch schon das nächste Special ankündigen, denn im Laufe der Woche werde ich ein Halbzeitinterview mit Sascha Roos von Sky führen. Der war schon öfter bei uns zu Gast. Und er ist natürlich hautnah dran, sitzt bei jedem Rennen in der Kommentatorenkabine. Und da könnt ihr euch, denke ich, drauf freuen, auf ein launiges Interview. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann wird's das entweder noch im Laufe dieser Woche geben, am Wochenende oder spätestens nächste Woche. Und dann haben wir noch im Petto natürlich unseren Live-Podcast, den wir bald ankündigen werden. Wir werden uns über Formel 1 Strecken unterhalten noch, werden auf Anfrage von unserem Stammhörer Christian Wieting darüber sprechen müssen, welche Strecken aus der Vergangenheit würden wir ganz gerne wieder im Kalender haben. Welche Strecken dürfen niemals ausscheiden und. Und ich habe auch bei uns bei Facebook eine Frage gestellt, dass was den Deutschland Grand Prix betrifft. Ja, da haben wir ja den Hockenheimring und den Nürburgring und habe die Frage gestellt, müssen es denn diese beiden Strecken sein? Welche gefällt euch besser oder könnt ihr euch andere Strecken vorstellen? Die Frage gebe ich jetzt mal ganz kurz, ganz bunt an euch weiter, Christian. Deutschland Grand Prix, Hockenheimring, Nürburgring oder lieber ganz woanders?
Nürburgring Nordschleife, ganz klarer, ja, okay. Favorit. Wir haben dazu auch letzte Woche eine Geschichte veröffentlicht und vielleicht kann ich hier ganz kurz den Kontext dieser Geschichte breittreten. Und zwar war es so, dass wir ein Interview mit Ross Brawn hatten, wo wir unseren Lesern ermöglicht haben, auch Ideen einzureichen sozusagen, wie man die Formel 1 spannender, aufregender machen könnte. Das Interview wird im Übrigen irgendwann in der Sommerpause mal erscheinen in voller Länge. Und ich habe Ross Brawn in diesem Kontext auch gefragt, weil Liberty ja nun dazu bereit ist, nicht nur profitorientiert zu denken, sondern auch mal ein bisschen schräger zu denken, querer zu denken und Ideen zumindest mal anzudenken, die auf den ersten Blick vielleicht völlig absurd erscheinen. Und Ross Brawn hat sich tatsächlich auf dieses Gedankenspiel eingelassen und meinte, es wäre zumindest die Sache wert, sich es mal anzuschauen. Ob man es dann verwirft oder nicht, ist wieder eine andere Nummer. Mit dieser Information bin ich dann zu ein paar anderen Menschen natürlich gegangen im Fahrerlager. Also Stritzel Stuck sagt, das wäre totale, das wird gegen den Denkmalschutz gehen sozusagen, die Nordschleife so herzurichten, dass man Formel 1 darauf fahren kann. Andere wiederum, Helmut Marko, der fände das total spitze. Und natürlich mit all diesen Reaktionen wäre die Geschichte nur rund gewesen, wenn wir auch wir mussten dann auch mit dem Nürburgring drüber sprechen. Und ich bin da erstaunlich auf offene Ohren gestoßen. Also wir haben ein längeres Telefonat geführt mit dem Verantwortlichen am Nürburgring. Das war hoch aufschlussreich. Am Ende haben wir dann ein schriftliches Statement dazu auch veröffentlicht. Es gibt Menschen, die das tatsächlich wollen. Das ändert natürlich überhaupt nichts dran, dass die Nummer nach wie vor völlig unrealistisch ist. Also man müsste da unfassbar viel dran tun. Das braucht finanziellen Invest, das braucht vielleicht den einen oder anderen Baum, der da gefällt wird, aber ich finde es ja schon mal schön, dass wir in einer Zeit leben in der Formel 1, in der Ära post-Bernie Ecclestone, in der solche Ideen zumindest mal zugelassen werden, weil man kann ja immer mal querdenken und die Idee dann, wenn man merkt, das geht sich halt irgendwie nicht aus, zur Seite legen, aber ich finde es schön, wenn solche Gedankenspiele zugelassen werden und jetzt mal ganz ehrlich, Formel 1 auf der Nordschleife, ich glaube, es wäre so ziemlich die Geschichte des Jahrzehnts, also sehr viel geiler könnte es eigentlich nicht werden.
Und Toto Wolff darf die erste Runde fahren, ne,
Ole? Genau.
Ja, der muss, da lohnt sich ja der Porsche-Einstieg auch, muss man sagen.
Siehst du. Nein, jetzt Ole nochmal in aller Kürze, auch bei dir Nordschleife Nürburgring.
Also Nordschleife wäre natürlich mega. Man hat sie ja Anfang der 70er auch massiv umgebaut, um die Formel 1 gerecht zu machen. Also ich würde es gar nicht ausschließen, dass das nicht nochmal passiert. Dann würde das die Nordschleife vielleicht auch in die Moderne so ein bisschen werfen und vielleicht neue Möglichkeiten öffnen. Das kann sein, ist natürlich aber ja unrealistisch schon noch. Aber es ist interessant, dass viele Leute dafür offen sind. Das finde ich spannend. Und die Rundenzeiten wären ja auch so um die 5 Minuten. Also geht das. Was ich bei den Strecken, die es gibt, Nürburgring und Hockenheimring, würde ich schon den Nürburgring nehmen, weil der neue Hockenheimring, damit hat man sich keinen Gefallen getan. Wenn es den halt noch gäbe, dann wäre das meine Wahl. Sonst der Nürburgring und sonst haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten. Am Sachsenring kannst du nicht fahren. Eurospeedway ist auch, zumindest in der kurzen Variante, doch relativ langweilig. Da wäre natürlich das Oval interessant. Kann man vielleicht machen. Was ich aber als realistisch ansehen würde, wäre zum Beispiel irgendwie ein Stadtrennen, zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg. Da ist ja gerne mal so ein bisschen Action oder in München oder was weiß ich wo. Das würde ich als realistisch ansehen, weil rein von den Rundkursen, die es hier gibt, kommen wirklich nur der Nürburgring und der Hockenheimring in Frage.
Wir werden das Ganze an anderer Stelle noch mal ein bisschen ausführlicher diskutieren. Zum Abschluss, Christian, die Testfahrten in Budapest liegen hinter uns und Robert Kubica hat auf sich aufmerksam gemacht, hat ja etwas mehr als 2 Grand Prix-Distanzen geschafft und das haben nun wirklich nicht viele ihm zugetraut, dass das so funktioniert. Er war gar nicht mal so langsam. Rückt damit das Comeback von Robert Kubica näher oder ist es erstmal nur der Test und dann mal schauen?
Also es ist die nächste kleine Etappe dahin, dass das mit einem Comeback wirklich vielleicht klappen kann. Den ersten Schritt hat er ja schon mit den 2 Tests gemacht, die davor stattgefunden haben in älteren Fahrzeugen. Im Simulator schlägt er sich meiner Information nach extrem gut, also fährt er auch Zeiten, wie sie Hülkenberg und Palma fahren, wobei da gibt es natürlich auch noch eine gewisse Diskrepanz, weiß ich jetzt nicht so genau, wer näher an Hülkenberg oder näher an Palma ist. Was ich damit sagen will, dass er die eine schnelle Runde gut kann, das war schon vorher relativ klar. Was Ungarn jetzt, und deswegen war es ein kleiner Meilenstein, gezeigt hat, war, dass er auf einer der anspruchsvollsten Strecken der Formel 1, wo du wirklich am wenigsten zum Durchschnaufen kommst und gerade auch für seinen Arm und für seine Hand eine extreme Belastung ist und ein Härtetest ist, dass er da 2 volle Renndistanzen fahren kann an einem Tag. Das war sehr beeindruckend und hat, glaube ich, ein paar Fragezeichen wieder ausradiert. Und nach werden einfach diese Fragezeichen immer weniger, die beim Comeback mit Robert Kubica standen. Und man muss ja dazu sagen, wenn man seine Hand mal sieht, wenn man ihm mal die Hand geschüttelt hat, dann ist es wirklich sehr schwer vorstellbar, dass der nochmal Formel 1 fährt. Aber ich habe halt auch zu den Skeptikern gehört am Anfang und inzwischen muss man sagen, ja, der kann zwar Renndistanzen fahren, so what. Also er will das unbedingt, der hat auch ein paar Kilo abgenommen, das sieht man und wurde mir auch so erzählt. Also er setzt da jetzt wirklich alles dran. Ich glaube, da hat er ein neues Lebensziel gefunden, nämlich dieses Comeback in die Formel 1 nochmal zu schaffen. Und alleine schon, also wenn er annähernd auf Niveau gehen kann von anderen Fahrern, ist es für zumindest ein mittelständisches Team oder ein kleineres Team die Sache alleine wegen der PR schon wert, weil ein Kubica-Comeback in der Formel 1 wird natürlich erstmal ganz Polen in totale Ekstase versetzen und ich glaube, es wird auch global gesehen durchaus einen gewissen Hype auslösen, zumindest für eine gewisse Zeit. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass wir ihn vielleicht sogar schon dieses Jahr, weil wir gehen davon aus, dass Julian Palmer die Saison nicht zu Ende fahren wird, kann passieren, aber ich halte es für nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Und 2018 wird mit Sicherheit das eine oder andere Team über ihn nachdenken.
Ole, eins ist ja klar, wenn er zu Renault geht, dann will er das Cockpit von Nico Hülkenberg haben, denn dessen Garage hat er einfach mal auseinandergenommen. Er hat das Schild abgerissen bei seiner ersten Ausfahrt, das war ganz lustig. Aber nichtsdestotrotz, es wurde auch ein Video veröffentlicht auf dem Formel 1 oder F1 YouTube-Kanal, wo er sich wirklich sehr selbstbewusst, selbstsicher präsentiert hat, mit sich im Reinen. Ich muss wirklich sagen, und ich glaube, da können wir als Fans das auch mal so honorieren, dieser Mann hat echt den Drive, in der Formel 1 zu fahren.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich bemerkenswert, dass er sich das überhaupt selbst zutraut, ja. Vor allem nach der langen Zeit. Und da ist bestimmt auch eine Menge Training reingeflossen, dass es so möglich ist. Aber dass es noch drauf hat, das hat er ja gezeigt. Also er war ja dabei einfach, was die Zeiten angeht. Und er scheint ja absolut keine Probleme zu haben, hat er ja auch gesagt. Und er hat ja auch selbst gesagt, er ist gar nicht selbst zufrieden. Also er geht vielleicht noch mehr. Und dann ist es natürlich tatsächlich eine Option fürs nächste Jahr. Vielleicht sogar für Renault, sicherlich, vielleicht auch noch für dieses Jahr. Das wäre natürlich der super, super GAU, ja. Also da würde ich mich an Julian Palmer Stelle, aber auch würde ich mir erstmal ein Jahr Urlaub machen, glaube ich. Aber unrealistisch ist es natürlich nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn nochmal in der Formel 1 sehen, weil vielleicht testet er auch nochmal, vielleicht darf er, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht dieses Jahr mal einen Freitag fahren, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann wird man sehen. Und ja, dann könnten tatsächlich einige Teams über ihn nachdenken und die wären da auch, glaube ich, gar nicht so schlecht dran. Vor allen Dingen, weil der Fahrermarkt, gerade was jetzt so Fahrer angeht, die nicht in der Formel 1 sind, also Nachwuchsfahrer oder andere, der ist jetzt auch nicht so, dass es da große Auswahl gäbe.
Ja, und damit beschließen wir die Ausgabe für diese Woche. Wir hören uns wieder schon bald mit dem Halbzeit-Interview mit Sascha Roos von Sky und vielen weiteren Special-Ausgaben, die wir hier geplant haben. Auch einige Gäste, die noch vorbeischauen werden. Und nicht vergessen den Live-Podcast, den werden wir bald ankündigen. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei Alex Christan, der heute bei uns zu Gast war. Und natürlich bei Christian Limmervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com/formel1.de.
Bitte gern.
Und mein Name ist Kevin Scheuren. Würde mich freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, bei Twitter den Hashtag StartingGridMSR benutzt, uns eine Rezension bei iTunes hinterlasst und uns einfach weiterempfehlt und gewogen bleibt. Ne? Sagt uns, was wir gut machen, auch was wir schlecht machen, damit wir es verbessern können und damit wir auch euch in Zukunft beste Formel-1-Unterhaltung im Podcast-Bereich liefern können. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, es hat mir auch wieder sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das war heute mal wieder eine etwas speziellere Ausgabe. Dafür ist die Sommerpause ja auch da. Und ich glaube, das war ganz interessant und ganz unterhaltsam. Und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben, denn es geht ja weiter und das ist ja das Schöne. Und ich bin gespannt, was da kommt. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin gilt natürlich immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.